zweimal elf. Das Wort Tränen kommt im Neuen Testament genau elfmal vor und Weinen auch elfmal. Tränen, Weinen, also 22 Mal. Wir wissen, jede Zahl im Hebräischen und Griechischen sind gleichzeitig ein Buchstabe und jeder Buchstabe ist gleichzeitig eine Zahl. Diese beiden Offenbarungssprachen irdischer Herkunft, Altes und Neues Testament, sind die einzigen Sprachen, die kein eigenes Zahlensystem besitzen. Die sind einfach. Jeder Buchstabe ist gleichzeitig eine Zahl. Und eigenartig, dass das hebräische Alphabet wieder einmal gerade 22 Buchstaben hat. Nicht wie unser deutsches, so bitte das griechische Alphabet. Elf ist die Grundzahl der Leiden. Zweiundzwanzig ist die Gemeinschaft seiner Leiden. Wenn wir heute Abend in Psalm 22 näher hineinschauen dürfen, verstehst du mich so?
Ja.
Hineinschauen dürfen, dürfen wir gleichzeitig, so viel es uns geschenkt und möglich ist, die Gott gegebene wunderbare Wahrheit und Tatsache beachten, dass unser alter Mensch hier am Kreuz mithing. Geht Psalm 22 uns also etwas persönlich an? Mit Christus am Kreuz gestorben ist und mit Christus begraben wurde, alles genau nach dem Gesetz. Und so hat Gott das Gesetz erfüllt, bestätigt. Das Gesetz hat nichts mehr anzumelden in irgendeiner Rechtssache. Alles erfüllt und jede Forderung bezahlt. Wir wissen aber, dass das Gesetz geistlich ist. Gott hat nicht nur ein Gesetz genehmigt, heiligen Engeln gegenüber, um es dann auf Israel zu legen. Wissen, das kostet meinem Sohn dann das Leben und bringt eine ganze Menschheit in die Gewalt Satans. Wer Seele sündigt, die muss sterben. Die Gewalt des Todes, und der die Gewalt des Todes hatte, war Satan. Gewaltige Dinge. Nicht nur deshalb, sondern Gott hat bei der Genehmigung all dieser Satzungen des Gesetzes genau in seiner Weisheit darüber gewacht, dass jeder von ihm genehmigte Buchstabe und jedes Pünktchen so saß, dass der Mensch und das Geschöpf, das jetzt in Christo den Heiligen Geist geschenkt bekam und für den Christus Weisheit Gottes geworden ist, wissend, dass das ganze Gesetz so noch einmal gelesen im Heiligen Geiste in Christo Jesu, den Gekreuzigten, Auferstandenen und Verherrlichten, verwandelt sich jeder tötende, fluchende Buchstabe in die Grundlage der Versöhnung des Alls. Ich weiß, was ich sage. Verflucht sei jeder Mann, der am Holz hängt, unbarmherziger Fluch, der hängt am Holz, weil er entsprechend gesündigt hat. Genügt noch nicht, muss ihn noch der Fluch treffen, und zwar ein Fluch, der nie nicht aufgelöst werden kann. Das Gesetz vom Sinai ist noch unwiderruflicher als das Gesetz der Meder und Perser. Nach dem Gesetz der Meder und Perser musste ein Daniel trotz einem nachtlangen Suchen des Königs, ihn zu retten, musste er in die Löwengrube. Und die Freunde in den Feuerofen. Unwiderruflich. Aber bitte, wenn alles erfüllt ist, das Gesetz, ist dann dem Gesetz recht geschehen? Und wenn alle Forderungen des Gesetzes bezahlt sind, wer will die Forderung nochmal verlangen, fordern? Ich nicht. Genügt. Mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben. Mit auferweckt, mit auferstanden, mit lebendig gemacht, durch alle Himmel gefahren, versetzt in die Herrlichkeit Gottes, über allen Himmeln, in der Unendlichkeit Gottes selbst, nicht mehr in dieser Schöpfung. Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wunderbar. Als solche sind wir befähigt und begnadet, nun das ganze Gesetz noch einmal zu lesen. Und das verstehe ich, denn David, und ich hoffe wir alle, langsam auch mehr und mehr, wenn er sagt, ich habe meine Wonne an deinem Gesetz. Warum betone ich deinem Gesetz? Weil Jesus mehr als einmal den Schriftgelehrten und hohen Priestern sagt, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben. Genügt. Wunderbar. Wer mich ein wenig kennt, schon, der weiß, ich bin direkt verliebt ins Alte Testament, ins Gesetz. Und verstehe den Herrn Jesus, wenn er sagt, wer zuerst neuen Wein genießen will, der sei gleich gewarnt, bitte neuen Wein nicht in geflickte Schläuche und nicht in alte Schläuche fassen. Der hat Explosivkräfte der Gärung, neuer Wein. Er, der sich vorstellt, ich bin der wahrhaftige Weinstock, versteht er etwas von Weinhandel und von Weinbedeutung. Der sagt, wer zuerst alten Wein genossen hat, der sagt, der ist noch besser. Der ist noch milder. Na, wunderbar. So ist es, liebe Geschwister. Probleme, die das Neue Testament aufwirft und nicht beantwortet, sind im Alten Testament so anbetungswürdig gelöst, dass sogar große Heilige Mühe haben, das zu glauben, anzunehmen, was das Alte Testament da bezeugt. Und die vielen dunklen Angelegenheiten und Stellen, aber bitte in Anführungszeichen bei mir, im Alten Testament, Fragenkomplexe, die werden im Neuen so beantwortet, dass man sagen kann, feststellen kann, wie konnte ich das beim Lesen des Alten Testamentes nicht ohne weiteres verstehen. So, bevor wir beginnen mit Psalm 22, kurze Schriftbeweis, Bruder Muhl. Was steht denn 1. Mose 22 geschrieben? Opferung Isaaks. Hat das mit 22 etwas zu tun? Hat das mit Psalm 22 etwas zu tun? 2. Mose 22, das Gesetz der Blutschuld. 3. Mose 22, das Gesetz vom Aussatz. 4. Mose 22, Bileam, die Lehre Bileams, unheimlich. 5. Mose 22, jede Art von Ehebruch, unbarmherzig gesteinigt, sei Mann oder Weib. Halt. Jawohl, stimmt. Josua 22. Ein Altar groß von Ansehen, nicht in Jerusalem, sondern am Jordan. Red Jordan, Todesfluss. Am Jordan. Bedeutete für die 2,5 Stämme im Ostjordanland, Manasse, und wie hießen sie, Ephraim und noch einer? Sie hatten aus berechtigten Gründen am Altar, am Jordan-Altar gebaut. Und als die 10 Stämme im Westen das entdeckten, feststellten, beschlossen sie, gesamthaft in Krieg zu ziehen, wieder die 2,5 Stämme im Osten. Die haben sich offensichtlich durch den Bau eines Altars am Jordan wieder Jehova empört. Zum Glück haben sie eine abgeordnete Gruppe gesandt und die kam an die rechten Männer. Bitte Josua 22 mal lesen. Dieser Altar am Jordan wurde gebaut mit der Bestimmung, auf diesem Altar darf nie ein Opfer dargebracht werden. Nicht. Dieser Altar soll einfach ein Zeuge sein zwischen uns im Osten und denen im Westen, dass auch die tiefe Woche des Todesstromes namens Jordan uns nicht zu treiben, auch der Tod uns nicht zu trennen kann. Wir sind alles Brüder unter Jehova, dem Gott der Götter. So. Und da alle Altäre in der Schrift Darstellungen der Liebe Gottes sind, haben wir hier die Antwort, wenn Jesus sagt, an der Liebe Gottes und am Gericht Gottes geht ihr Heuchler vorbei, und hat vorher ihnen sagen müssen, ihr Blinde, was ist größer, die Opfergabe oder der Altar, der die Opfergabe erst heiligt? Die haben gelehrt, wer nur beim Altar, dem Untersatz da schwört und stimmt nicht ganz, das macht nichts. Nicht wichtig. Wer aber bei der Opfergabe schwört, und Paulus schreibt, die Opfergabe Gottes an die Welt ist die Dahingabe seines Sohnes, ist die etwas wert? Die wunderbar. Die sagen, wer bei der Opfergabe schwört, der ist schuldig, wenn es nicht stimmt mit dem Schwur. Also bei ihnen war was größer? Selbstverständlich die Opfergabe. Und wie viel war der Altar wert? Nichts. Nichts. Was sagt Jesus? Was ist größer? Die Opfergabe auf dem Altar oder der Altar, der die Opfergabe erst heiligt? Also was ist von Gott größer? Ohne Zweifel, sagt die Schrift, ist der heiligt, größer als der geheiligt wird. Aha. Oh. Also ich war auch mal blind in der Hinsicht. Und nicht wenige von uns hier auch in der Hinsicht. Antwort, einige Verse später. An der Liebe Gottes geht ihr vorüber. Am Altar. Und an der Liebe Gottes und am Gericht geht ihr vorüber. Währenddem ihr große Münze und Krümel, Pünktel, Verzehntet und so weiter, an diesen wichtigen Dingen des Gesetzes geht ihr vorüber, die vernachlässigt ihr. Liebe und Gericht. Kassette, Altäre Gottes. Altar stellt die Liebe Gottes dar und die Opfergabe die Gerichte Gottes. So. Was ist also größer in den Augen Gottes? Die Gerichte Gottes oder die Liebe Gottes? Was ist jetzt größer? So. Ohne Zweifel ist wer größer? Die Opfergabe ist eine Gabe und eine Gabe hat immer was, noch etwas Größeres? Über sich einen Geber. Und wie heißt der Geber dieser Gabe des Sohnes Gottes? Er heißt der Vater. Ist der Vater noch größer als der Sohn? Ganz sicher. Und dieser Vater ist er wirklich die Liebe? Bruder Muhl erlaubt dir gar nicht, solche Fragen zu stellen. Aha. Das haben wir. Wunderbar. Und jetzt kommt weiter. Das heißt auf Deutsch, die Liebe Gottes heiligt alle Gerichte Gottes. Das ist wunderbar. Halleluja. Die Liebe Gottes ist größer als alle Gerichte Gottes. Ich stelle eine ganz dumme Frage schnell. Trägt die Gabe den Altar oder der Altar die Gabe? Das heißt, die Liebe Gottes trägt alle Gerichte Gottes. Die ganze Versammlung müsste rufen, Halleluja. Sonst sind wir Eisheilige. Ja, man muss mal da etwas Feuer in den Fischteich werfen. Also jetzt verstehen wir. Jetzt müsst ihr fragen, ja Bruder Muhl, die Liebe hört aber nie auf. Und was ist jetzt da mit dem Opfer auf dem Altar? Ja, jetzt kommen unsere vielen Geschwister und sagen, naja, jetzt haben wir es, gell, haben wir euch erwischt. Wie ist es da mit dem Opfer, wenn die Liebe nie aufhört? Ärgernis der 10 Stämme. Zum Glück gibt es in Josua 22 einen Altar, groß von Ansehen, wie die Liebe Gottes, auf den nie geopfert wird. Halleluja. Das heißt, die Liebe bleibt und die Gerichte hören. Ja, jetzt hat die ganze Versammlung geantwortet. So war es in Israel schon immer. Sollte es bei uns Nationen nicht weniger sein. Ja, wir sind bei Josua 22 hängen geblieben. Apostelgeschichte 22. Oh, heikelste Stelle im Leben des Paulus. Ich darf nicht stehen bleiben, nicht aufschlagen. Oder da muss ich was sagen. Er will nach seiner Bekehrung zu den Brüdern nach Jerusalem, wagt er, um sich zu demütigen, mit ihnen zur Gemeinschaft zu bekommen. Er kommt in den Vorhof, fällt in Entzückung, der Herr begegnet ihm und sagt zu ihm, Paulus, Paulus, geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie in Jerusalem werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Oh. Paulus sagt ja, Herr, ich darf ich nicht Gemeinschaft haben mit dir? Paulus, kein Wort mehr, ich werde dich weit weg von Jerusalem zu den Nationen senden. Was passiert jetzt? Vers 22 in Kapitel 22, Apostelgeschichte. Da schrien sie laut, warfen Staub in die Wurzeln, weg von der Erde mit einem solchen. Wollten nicht steinigen. Wenn der römische Hauptmann ihn nicht entrissen hätte, den Juden, dann hätten sie ihn gesteinigt. Apostelgeschichte 22, Vers 22. Offenbarung 22, hört die Bibel so auf? Mit den letzten schwersten Gerichten, noch denen gegenüber, die draußen sind, aber das letzte Wort heißt, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche seinerseits, komm. Jeder, der Durst hat, den dürstet, das sind ja die im Feuergericht, und trinken will, wollen die trinken. Kennen wir einen reichen Mann, der das lange möchte, aber nicht kann nach dem Gesetz. Hat Gott das dem Gesetz Unmögliche möglich gemacht? Jetzt können alle, die den Feuergerichten verfallen sind, dürsten und trinken möchten.
Pastor, bitte? Darf ich einen Satz dazu sagen?
Nein, du darfst 2 oder 3 Sätze dazu sagen.
Offenbarung 22. Hm? Ich habe gerade die Entdeckung gemacht, die wirst du schon lange gemacht haben. Offenbarung 22 hat dann keinen 22. Vers mehr. Und da würde ich sagen, das Leid hört dann auf.
Wie viele Verse hat er denn?
21 Grad.
Halleluja! Seht, so ergänzen sich Brüder. Dann funktioniert es. Wenn schon, mit welchem Buchstaben fängt das Alte Testament an? Was? Mit dem Bet, B. Mit welchen Buchstaben hört in jeder Variante das Neue Testament auf? N. Hebräisch nun. Das heißt auf Hebräisch was? Ben, Ben, der Sohn. Er ist der Anfang und das Ende. Der Sohn Gottes, ich bin der Anfang und das Ende, das Aleph und das Taf, Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Buchstabe sogar. Stimmt's jetzt? Da sind wir an der Zahl 22 hängen geblieben. Wunderbar. Danke, danke, danke. Und nun? Bevor wir zu lesen beginnen, schlagen wir Jesaja 19 auf. Gott, Jesaja 19, wenn ich nicht irre, Ariel. Ariel heißt Gotteslöwe. Gotteslöwe. Jesaja 19. Stimmt? Nein? Na, ich hab's gleich. Was? Ah, danke schon. Ja, ich habe ja gesagt, wenn ich nicht irre. Jesaja 29. Nein. Beginnt mit den Worten, wehe Ariel, Ariel. Dann kommt die Stadt Davids, wo David lagerte. Und dann werden die Dinge, die Festreihen und Ordnungen erwähnt. Und ich werde Ariel, den Gotteslöwen, bedrängen. Das ist Christus. Sich identifizierend mit Jerusalem. Und ich werde Ariel bedrängen. Dieser Ariel ist ja auch der Löwe aus Ari heißt Löwe und El heißt Gott. Löwe Gottes. Ist ja auch der Löwe aus dem Stamme Juda. Hier, was geschieht da? Ich werde ihn bedrängen und es wird seufzen und stöhnen geben. Und sie, die Stadt Jerusalem, wird mir sein wie ein Ariel. Ariel selber ist Christus. Und jetzt Christus mit Israel, ja, eins geworden. Er der Mann, Jerusalem das Weib. Ja. Es wird Jerusalem muss leiden wie ihr Mann. Wie ein Ariel, Jerusalem. Und jetzt, ich werde dich im Kreise umlagern und dich mit Heeresaufstellung einschließen. Das geschehen? Im Sichtbaren nicht. Aber, was lesen wir dann unter anderem durchgehend im Psalm 22? Stiere Basans umringen mich, wilde Ochsen, der von so und so, und Hunde, und Löwen, und alle Tiere. Ne? Ja. Was haben wir unter den Tieren zu verstehen? Nur weil jetzt hier ein Gotteslöwe erscheint. Welche erschaffenen Wesen sind denn die in dieser Schöpfung, die buchstäblich dem auf dem Throne sitzenden Gott am nächsten stehen? Wie heißen die? Cherubim. Und was haben die für Angesichter? Eines Löwen, eines Stieres, eines Adlers. Was sind das? Das sind doch Tiere. Ne? Diese Lebewesen werden sie, nur eines hat das Angesicht eines Menschen. Kerub werden sie genannt, Cherubim. Das heißt, wie die vielen. Diese vier repräsentieren die ganze Schöpfung Gottes. Der Mensch als Haupt über alles, der Adler, die König, der die Vögel, ja immer, die Geisterwelt, der Löwe, der Chef der wilden Tiere und der Stier, der Chef der Haustiere. Also ein Voraus, ein Scheinwerferlicht in dem Zusammenhang und jetzt. Das, was Gott mit Jerusalem macht, buchstäblich, nicht, durch die Römer dann, früher durch Nebukadnezar buchstäblich macht, ne? Umlagert, belagert, hat er seinem Sohn gegenüber, in der ganzen Schöpfung, alles auf sich empören lassen und gegen seinen heiligen Sohn antreten lassen. Und aus der unsichtbaren Welt ist der Gekreuzigte umlagert von allen Tieren. Das Tier, Offenbarung, fasst in sich alle Triebe und Gegebenheiten zusammen, die in den einzelnen Tieren auseinandergebreitet sind. Wieder göttlicher Natur. Das ist das Tier. Jetzt kommt die Tragik. Jetzt blicken wir auf den Herrn und erleben, was es ihn gekostet hat, da uns, sich mit uns zu identifizieren und uns mit ans Kreuz zu nehmen. Und erniedrigt, wurde er erniedrigt, wirst du aus der Erde reden. Und deine Sprache wird dumpf aus der Erde reden. Nein, und deine Sprache wird dumpf aus dem Staube ertönen. Und deine Stimme wird wie die eines Geistes aus der Erde hervorkommen. Und deine Sprache wird aus dem Staube flüstern. Vier Dinge. Staub, 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 Staub. Aus dem Staube wirst du reden. Als er erniedrigt, sich in die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde hat einweben lassen, im Mutterleib der Maria, was hat er dann für ein Gewand angezogen? Staub vom Erdboden. Aus dem Staube wirst du reden. Stimmt's? Stimmt. Liebe Geschwister, haben wir es ungefähr ein bisschen so vorzustellen. Erwischt mich einer, der den frommen Mul, den fromm sein wollenden Mul, nicht mag, allein irgendwo auf der staubigen Landstraße oder eine Kiesgrube packt mich. Und was macht das? Drückt mein Gesicht in Staub, einen Sandhaufen in Staub, auf und sagt so, du frommer Bruder, jetzt verkündige dein Evangelium. So. Ich hole Atem und anstatt Luft kommt Staub. Wäre das schrecklich, nichts vorzustellen, ne? Keinem zu wünschen. Für den Herrn Jesus war das noch viel schrecklicher. In der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde überhaupt zu existieren und aus diesem Staubgewand, aus diesem Staub und aus dieser Erde heraus überhaupt noch etwas sagen zu müssen. So. Können wir Psalm 22 anfangen. Dem Vorsänger in Israel war das Volk im Vorhof weitgehend der Schrift unkundig. Lesen und schreiben. Aber deshalb ein Vorsänger, der sang die Psalmen David vor und das Volk sang. Und wunderbar, unser Vorsänger ist kein geringer als der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der unsere Herzen erforscht und dann weiß, besser als wir selber, wie wir es meinen, um unsere stammelnden Gebete so vollkommen vor dem Vater vorzubringen, mit unaussprechlichen Seufzern für uns. Hat dem Mann nach dem Herzen Gottes namens David gewählte, von ihm, dem Heiligen Geist, gewählte Worte übergeben in den Psalmen. Worte, vollkommen gewählt, gotteswürdig gewählt. Wir brauchen nur die Psalmen zu essen, zu trinken. Da kommt das, dem Herrn singend und spielend in euren Herzen. Das sind doch Worte in dem Psalmen, da würden wir nie wagen, mit einem solchen Wort vor den Herrn zu treten. Es sei wegen meiner unheimlichen Sündhaftigkeit oder es sei wegen der Hochheiligkeit seinerseits. Haben wir einen wunderbaren Vorsänger? Nicht nur in den Psalmen. Nach hinten der Morgenröte, hinten prächtige Geschöpf, wie eine Gazelle, darf ja nicht stehen bleiben. Wichtig ist Morgenröte, ein Wort, das immer wieder vorkommt in unserer teuren Bibel. Nur wird das hebräische Wort Schachar einmal mit Licht übersetzt, einmal mit Tag oder Licht und einmal mit Nacht oder Finsternis. Ja, was sollen wir jetzt machen? Wunderbar, liebe Geschwister. Freuen wir uns jedes Mal, wenn wir in unserem Gotteswort beim Lesen wieder einmal feststellen können, wie weise wir sind. Klaffende Widersprüche feststellen müssen. Und dann sagen wir, Bibelkritiker, man muss sie doch so langsam verstehen. Ne? Ja. Und dann hat ein anderer gesiegt, aber nicht der Herr Jesus und nicht der Heilige Geist. Ne? Ja. Wem Weisheit mangelt, ja, na nun, der nehme das nun einmal so hin, nicht? Und nun mal so, und danke noch dafür. Nicht? Oder wie steht geschrieben? Ne? Der bittet, es wird ihm gegeben, wenn er im Glauben bittet. Das hat Bruder Geier mir ins Herz gelegt, als Jüngling. Das saß da drin. Also, der Herr ist treu, er kann sich nicht verleugnen. Morgenröte. Ist der Augenblick, kennen wir auch ein Augenblicksgeschehen? Nicht? Kennen wir kein Augenblicksgeschehen? Sehe ich. Was? Was?
Ein
Atomo. Ja, Atomo ist nicht Augenblick.
Das bin ich auch
Augenblick. Ein Atomo, Luther, im Nu und dann in einem? Passiert da etwas in einem Augenblick? Da ist ein Augenblick noch zu lang. Was geschieht da? Da sitzen wir oder stehen hier, wo wir sind. Noch ist ein Augenblick nicht vorbei, sind wir schon vor ihm. Licht.
Ja. Das ist so für viele Geschwister schwer zu verstehen, die Entrückung. Aber da haben wir doch ein wunderbares Beispiel in der Schrift. Als der Herr gegen den Himmel fuhr.
Ja.
Und da hat er ja der Jakobus, der Petrus und Johannes mitgenommen.
Was hat er?
Der Jakobus, Petrus und Johannes waren bei ihm.
Ja, so nicht in den Himmel, sondern auf dem Berg.
Auf dem Berg? Berg, ja. Auf den Hohenberg.
Ja, jawohl, ja.
Sehr hoher Berg.
Ja.
Da hat, vor seinen Augen ist er verwandelt worden. Zwar, ich sage es mal, was so sagen darf, im Zeitlupentempo, dass die mit ihren, aber nicht mehr so fleischenden Augen sehen konnten, wie der Herr verwandelt wurde, in eine Herrlichkeit gestaltet.
Ja.
Da können wir uns jetzt im Zeitlupentempo vorstellen, wie die Entrückung vor sich geht. Aber dann in, auch nicht im Augenblick und nicht ja, im Zeitlupentempo, sondern ein Atomo in einem nicht messbaren Zeitmoment.
Atomo ist die Kraft
ja.
Und Augenblick ist die Zeit.
Ja.
So, also, kurz. Schachar bedeutet den Augenblick, wo Gott sagt, es werde Licht und. Ah, was ist vorher? Bevor Gott sagt Licht, was ist da? Finsternis. Und im gleichen Augenblick, wenn Gott spricht, wie lange geht, bis Gott gesprochen hat? Kein Augenblick. Ist Finsternis Licht. Wer aber nicht mit Werken umgeht, nicht wirkt, sondern glaubt dem Gott, der den Gottlosen rechtfertigt. Von welchem Augenblick zum anderen? In einem Augenblick. Der hat den Beweis gebracht, dass er wirklich im Glauben Jesu Christi erfunden ist. Schacha, verstehen wir es? Einmal wird es mit Licht, Finsternis übersetzt, das andere Mal mit Licht. Und das Wort Morgenröte, das ist so ein schleichendes Beispiel. Ja, da ist zuerst Nacht, aber bitte am Äquator auf unserer Erde. Ne? Da ist finstere Nacht. Plötzlich geht die Sonne auf und schon ist Tag. Schacha. Ja? Also, bitte. Hin in der Morgenröte. Beginnt, ja, ein Psalm von David. David, der Mann nach dem Herzen Gottes. David kann auch gelesen werden, Dud. Das ist hebräisch möglich. Und heißt auf Deutsch, der Geliebte. Einfach geliebt. Ja, so. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, lama sabachthani. Was hat er nicht gerufen? Ich muss die Frage mal so stellen, um sie selber zu beantworten.
Mein Vater.
Aha. Hat er gerufen, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Aha. Aha. Hat er noch etwas vom Vater gesagt, bevor er gestorben ist am Kreuz? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Aha. Da ist ein Unterschied zwischen Gott und Vater. Gott als Vater. Da sind wir frommen groß und sagen prompt jedem Ungläubigen, kein Mensch kann zu Gott kommen ohne Jesus Christus. Falsch. Gott hört jeden Raben, den schwärzesten Raben schreien, wenn er Hunger hat. Und kümmert sich um das Vieh. Gott. Aber zu Gott als seinem Vater kann niemand kommen, als nur durch den Sohn, Jesus Christus. Ist das ein Unterschied? Wunderbar. Dieser Gott ist so groß, frömmer als es uns recht ist, dass er Menschen, die weder ihn noch Jesus Christus kennen, auf die Suche gehen nach Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit, indem sie mit Ausharren gute Werke tun, so gut oder so schlecht wie sie können. Wie reagiert unser Gott als Schöpfergott denen gegenüber? Denen gibt er was? Ewiges Leben. Oh. Ist unser Gott Gott? Ein wunderbarer Gott. Unser Gott ist fromm und gut. Gerob. Er dürftet nicht nach Menschenblut. Ja, und doch steht geschrieben, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ein Spruch, ein Antrag heiliger Engel, den Gott genehmigt hat. Bitte schön. Also, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat als Gott das Gesetz genehmigt und auf Israel gelegt, nicht als Vater. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Habe ich jemanden auslegen hören, ja. Es heißt, wir dürfen eigentlich nicht lesen, warum, sondern wozu hast du mich verlassen? Also das scheint dem Betreffenden frömmer zu sein, als wenn er gesagt hätte, warum hast du mich verlassen? Wie steht die Sache? Hier im Alten Testament ganz klar Lama. Warum Lama? Im Neuen Testament an einem Ort, im Griechischen dann wozu? Ja, was stimmt jetzt? Ist vielleicht beides richtig? Fehlt. Altes und Neues Testament ergänzen sich mindestens jedes Mal. Er hat den Tod verschlungen in Ewigkeit im Alten Testament. Und was erlaubt sich Paulus im Neuen Testament? Er hat den Tod verschlungen in Sieg. Ja, was stimmt jetzt wieder? Das ist nicht fair. Ne? Jetzt stimmt, er hat den Tod in Sieg verschlungen für alle Ewigkeiten. Stimmt? Er ergänzt einander mindestens. Fern von meiner Rettung, bitte immer als Gott, den Worten meines Gestöhns, Herr, mein Gott, ich rufe des Tages und du antwortest nicht, ausgerechnet mir nicht. Und des Nachts, und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Daran, wie die Väter vertraut haben und du sie errettet hast, sie schrien zu dir und vertrauten dir und wurden nicht beschämt, weil du sie gerettet hast. Und ich rufe, und du antwortest nicht, des Tages und des Nachts wird mir keine Ruhe. Liebe Geschwister, haben wir, jeder Einzelne vielleicht schon, ähnliche Augenblicke erlebt? Wenn ja, dann hat Gott uns die Ehre gegeben, erleben zu können, dass wir mit ihm gekreuzigt worden sind. Um das Gesetz zu bestätigen. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben. Hat er recht gehabt? Recht hat er gehabt, indem er sich maximal versündigt hat. Anderen geht's gut und die rufen und du rettest und Vertrauen geschieht und tust Wunder und Zeichen. Ja. Nur ich. Der Gerechte stirbt vorzeitig und der Gesetzlose verlängert seine Tage und dem lässt du alles gelingen. Gibt's so etwas? Vers 6. Ich aber bin ein Wurm. So. Und kein Mann. Der Menschenhohn und der vom Volke Verachtete. Ich bin ein Wurm und kein Mann. Hier können wir kurz stehen bleibend, nachsinnend, ahnen, was der Mensch Adam vor dem Fall für eine Leiblichkeit und eine ganze ausstrahlende Herrlichkeit besaß. Bitte Kassette wenden. In der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde sind wir nur ein Wurm. Gegenüber dem, was unser aller Vater vor dem Falle war. Alle, die mich sehen, spotten meiner und reißen die Lippen auf, schütteln den Kopf. Alle, die mich sehen, jetzt sind wir am Golgatha. Es sind damit gekreuzigt. Alle, die uns sehen. Auch schon jemand über mich, über uns, Kopf geschüttelt, Maul aufgesperrt. Reißen die Lippen auf, schütteln den Kopf. Er vertraute auf Jehova. Der Herr rette ihn, befreie ihn, weil er Lust an ihm hat. Also maximaler Spott. Er vertraut auf Jehova. Da steht im Hebräischen, Elberfelder hat es vermerkt. Er wälzt sich auf Jehova. Was heißt Gilgal? Galgal? Abwälzung der Schande. Als Israel vor dem Einzug ins Land in Gilgal beschnitten wurde, heißt, er beschnitt sie am Fleisch, alles Männliche, die waren in den 40 Jahren nicht beschnitten worden, die hätten alle nach dem Gesetz getötet werden müssen. Wer nicht beschnitten ist, Same Abrahams. Alle waren am Fleisch beschnitten und deshalb bekam dieser Ort den Namen Galgal, Gilgal, das heißt Abwälzung der Schande. Er hat sich sein Anliegen auf den Herrn gewälzt. Wie lesen wir? Psalm 37. Wälze auf den Herrn dein Anliegen, deine Sache. Und er wird handeln. Haben wir Anliegen, die uns beschäftigen oder quälen, Not machen? Keiner ohne hier. Wälze auf den Herrn. Jesus hat den ganzen selbst, alles, bis auf Golgatha an allem, sich auf Gott gewälzt. Deshalb können wir lesen, Gott war in Christo. Wie lange? Und versöhnte das Weltall mit sich selbst. Weil er, der zur Sünde gemacht ist, sich auf den Herrn gewälzt hat. Und was haben wir zu tun? Wälze auf den Herrn dein Anliegen. Galgal ist im Hebräischen verwandt mit Golgatha. Golgatha ist die Abwälzung der Schande einer ganzen Schöpfung auf den einen. Mit Heereslagern umlagert, Belagerung, alles gerüstet, alles gegen den einen. Und während sie ihn bekämpfen und umbringen und peinigen und verfluchen und so weiter, bewirkt er die Rechtslage für Gott, den Vater, dass er in seiner Liebe keinem einzigen Geschöpf weder Böses noch Übertretung zurechnen kann. Habe ich jetzt etwas gesagt? Prüft jetzt die Herzen, der Gedanken der Herzen, was ihr mit dem Wort, das ihr gehört habt, macht, da drin. Rechnet die Liebe Böses zu? Antwort: Nein, haben wir unserem Gott noch gar nicht abgenommen. Fällt dir gerade noch, wo kämen wir dahin? Nicht? Wir formen. Gott war in Christo und versöhnte das Weltall mit sich selbst. Ihnen, allen Geschöpfen im ganzen Weltall, im ganzen Kosmos, ihre Übertretungen nicht zurechnen. Warum? Weil er auf Golgatha, Psalm 22, restgültig abgerechnet hat mit allen Übertretungen und mit allem Bösen, das sich seine Geschöpfe geleistet haben. Es wird intim. Doch du bist es, der mich aus dem Mutterleibe, dürfen wir weiterfahren, bei Jesus, der Maria gezogen hat. Sind wir an allerheiligster Stelle da, am Kreuz von Golgatha? Doch du bist es, der mich aus dem Mutterleibe gezogen hat. Dürfen wir auch für uns nehmen. Der mich vertrauen ließ an meiner Mutter Brüsten. Er ist wunderbar sorglos ruhen. Unser Gott als Vater der Barmherzigkeit kann als Gott nicht anders als jeden Säugling, der auch jetzt eingewoben worden ist in die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Ruhen lassen. Sorglos ruhen lassen an der Brust der Mutter. Mitten in dieser schrecklichen Welt. Wissen, was der Säugling einmal alles ist, erlauben wird diesem Gott gegenüber. Ist gut, wenn wir so merken, jetzt hört aber alles auf. Nämlich was unsere eigene Frömmigkeit bisher war. Noch nicht genug? Auf dich bin ich geworfen, ne, gewälzt, von Mutterschoß, jetzt Mutterschoß an. Mutterschoß an. Von meiner Mutter Leide an bist du mein Gott. Aha. Spielt für uns die Glieder am Leibe des Christus der Mutterschoß geistlicherweise auch eine Rolle? Da haben wir überhaupt einen. Wie heißt der Mutterschoß des Gesetzes? Hagar, Sinai. Zur Knechtschaft geboren. Wir begreifen, dass gegen den Paulus nicht nur einmal Steine aufgehoben worden sind. Und sagt, was damals geschah am Sinai mit der Hagar und dem geborenen Ismael, ist vor Gott genau das Jerusalem, was mit dem Jerusalem da drunten, wie es da aussieht. Solange unter Gesetz zur Knechtschaft geboren. Unsere Mutter aber, unser Mutterschoß, ist was für ein Jerusalem? Das droben ist. Wo droben? Ja, nicht am Thron Gottes. Auf dem Thron sitzt ein Herrscher, der herrscht und Gericht übt und Recht spricht. Nicht der Vater. Ja, manchmal sogar bei den Frommen sitzt ein frommer Vater auf dem Thron zu Hause. Und herrscht glänzend, schrecklich. Unsere Mutter ist das Jerusalem, das droben ist, wo Christus ist. Christus ist in ein Heiligtum eingegangen, das nicht mit Händen gemacht, nicht von dieser Schöpfung ist. Also in die Unendlichkeit Gottes selbst. Dort, wo er herkam. Der Mutterschoß Gottes oder der Mutterschoß, aus dem Jesus Christus gezeugt und geboren worden ist, ist der Mutterschoß Gottes des Vaters. Gibt es so etwas? Er kam hier in den Kosmos von außerhalb. Kam hinein, Eiston Kosmon, und muss hier bezeugen, er kam in das Seine und die Seinen nahmen nicht auf. Er kam in den Kosmos und spricht: Mein Reich ist nicht von diesem Kosmos, nicht von dieser Schöpfung. Ja. Das war etwas. Hat er so gesagt? Mein Reich ist nicht von diesem Kosmos. Und unter Kosmos versteht die Schrift, das Neue Testament, Himmel und Erde und alle Bewohner darin. nennt das Neue Testament ein Wesen, welches fünfmal bezeichnet wird. Er ist der Fürst des Kosmos. Und der Gott dieses gegenwärtigen bösen Zeitalters, gibt so etwas? Der ist der Fürst. Und der Begriff Fürst, griechisch Achon, kommt gleich nach dem Begriff Gott in der Rangordnung. Theos Achon. Denn Christus wird in Offenbarung 1 bezeichnet, er ist der Fürst der Könige und der Thronenden. Was ist mehr, Fürst oder König? Ja. Fürst. Aha. Wer ist der Gott dieses Zeitalters? Genau das gleiche Wort wie Gott, unser Gott. Wer ist der Fürst des ganzen Kosmos, dem Gott alles unterstellt hat, für bestimmte Zeiten? Liebe Geschwister, wenn wir solche Dinge hören, was habe ich gesagt? Wenn wir solche Dinge hören, warum betone ich das Wort von wir? Hat es jemand gemerkt? Gehöre ich auch zu dem Wir? Ja. Was gilt vom Heiligen Geist? Nur was er hören wird, wird er weiter sagen. Und der Glaube kommt nicht durch die Predigt, sondern durch das Hören, steht geschrieben. Es gibt ja Ohren zu hören und hören nicht. Das gab es nur damals vor 2000 Jahren. Ne? Wir Heuchler. Das irdische Jerusalem ist nicht unser Mutterschoß, klar. Gebiert zur Knechtschaft, so lange unter Gesetz. Das gegenwärtige himmlische Jerusalem ist auch nicht unsere Mutter, gehört zu dieser Schöpfung. Das sind die Leviten, Engel und Geistwesen. Und das neue Jerusalem ist auch nicht unsere Mutter. Oh. Das neue Jerusalem ist unsere Schwester, die aus dem gleichen Mutterschoß geboren wie Jesus und wie wir, aus dem Mutterschoß Gottes des Vaters. Unter dem Ausdruck droben und in der Höhe, versteht die Schrift, Raumordnungen außerhalb dieser endlichen Schöpfung. Proben. Sollen wir suchen, was im Himmel ist? Was sollen wir suchen? Wo sollen wir suchen? Mit was für Gedanken sollen wir uns befassen? Suchet, was droben ist, wo Christus ist. Er fuhr durch alle Himmel hindurch und hat sich über allen Himmeln außerhalb der Schöpfung in den Himmel selbst, in das Heiligtum begeben, das nicht mit Händen gemacht, nicht mit Gottes Händen, nicht zur Schöpfung gehört ist, nichts von dieser Schöpfung ist, hat er sich hineinbegeben. Und dort sind wir auch hin mit ihm versetzt worden. Das ist unser Mutterschoß. Sei nicht, die Zeit ist um, wir sind gerade so weit. Erster Teil, morgen Abend, zweiter Teil. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe, denn kein Helfer ist da. Viele fallen, das heißt starke, und unter starken versteht, und die Bibel Geistwesen, Engel, Fürstentümer und Gewalten. Viele starke haben mich umgeben, Stiere von Basan mich umringt. Stiere von Basan, starke von Basan. Basan, kennen wir das heute? Spielt das heute eine Rolle? Kunaitra? Wie heißt die Ebene da oben?
Golanhöhe.
Da gab es einen König von Basan. Da wird etwas Gewaltiges offenbar. Und dieser König von Basan wurde dann zu einem Erbteil des halben Stammes Manasse im Osten. Bitte. Da ich am Anfang das Ende verkünde, gilt auch hier, der König namens Og von Basan war ein Überrest der Riesen. Gab es da noch Riesen zur Zeit, als Israel einzog ins Land? Gab es später noch Riesen? Hat David es sogar mit einem Riesen zu tun gehabt? Warum nahm er noch fünf glatte Steine? Weil dieser Riese Goliath noch vier Brüder hatte. Ich denke, wenn der erlebt ist, kommen gleich die anderen. König von Basan, ein Überrest dieser Riesen, die Männer von Ruhm gewesen sind, und dieser König von Basan baute die Stadt und das Wundergebilde einer Stadt, Reste, Trümmer, von die man heute bewundert. Warum waren die so architektonisch, so vollkommen, die kein Mensch von damals und kein Mensch von heute und kein zukünftiger Mensch je bauen könnte? Und die Wunder auf dem ganzen Erdenrund, warum? Da waren in Kanaan wieder die Dinge eingerissen unter den sieben Nationen, wie es in den Tagen Noahs war. Dass Söhne Gottes, Hoheiten himmlischer Majestäten, sich Menschengestalt annahmen und sich vermischten sexuell mit den Töchtern der Menschen, die ihnen wohlgefielen, und die gebaren ihnen die Halbgötter. So steht geschrieben. Und der König Og von Basan war einer von denen. Ja, was sagt das uns? Kann ja niemand erklären, wie die Pyramide in Ägypten überhaupt menschenmöglich war. In jeder Hinsicht. Ne? Gibt es noch andere Bauwerke, die man heute nicht, Menschen heute nicht erstellen könnten? Gibt es sowas? Mhm. Da haben wir ein Beispiel. Ein Beispiel. Solche Halbgötter. Wie sagen die Griechen diesen Halbgöttern? Bitte, die Heldensagen und Göttergeschichten der Griechen, mit denen die Penäler, sagen wir, die Mittelschüler und Hochschüler geplagt werden, nicht da mit dem griechischen Wunder, Idyll und Märchen und weiß was allem wird dann gesagt, nicht? Nein, die Griechen haben noch nur verwässerte und dichterisch verbrannte Überlieferungen. Die einzige klare Überlieferung haben wir in der Hinsicht wieder bei uns, in unserem Gott. Stiere Basan, sagt König Og, war von einem solchen Stier von Basan gezeugt worden mit einer Tochter Kanaans. Bitte, liebe Geschwister. Das sind göttliche Realitäten. Und es war damals wahr bei Noah und damals in Kanaan. Also wird es sein in den Tagen des Menschensohns. Machen wir uns auf alles gefasst. Diese Dinge haben schon begonnen. Bitte USA. Und weiß wo? Wir schließen mit Vers 14. Gewaltig. Wie Wasser bin ich hingeschüttet. Und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Buchstäblich. Wie Wasser bin ich hingeschüttet. Das heißt, auseinander. Geplatzt. Und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Was schreibt Paulus in Epheser? Hilf mir. 1,5. Kommt dabei Paulus ein Ausdruck vor? Wir sind sein Gebein und sein Fleisch. Jawohl. Jawohl. Die Gesamtheit aller Glieder am Leib des Christus, die mit ihm gekreuzigt worden sind. Was haben wir da für ein Zeugnis für uns? Kein Lob, sondern ein maximal beschämendes. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Verstehst du mich ganz? Ich dich auch nicht. Wer versteht mich ganz? Nicht mal der Willi. Gibt's nicht.
Aha.
Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. War das ein Schmerz für Jesus? Ist das heute auch noch ein Schmerz? Mehr als damals am Kreuz.
An jenem Tage.
Aha. Aha. Danke. Wunderbar. Weiter. Wie Wachs ist geworden mein Herz. Wir lesen bei Salomo, bewahre dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren gibt, denn von ihm aus sind die Ausgänge, die innersten letzten Impulse des Lebens. Welcher Mediziner kann mir sagen, welche treue Kraftzufuhr gibt meinem Herzen das Deck, 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 Deck? Bei meiner Frau macht es Deck, der Deck, Deck, der Deck, Deck, der Deck. Stimmt's da noch? Nicht mehr ganz. Wer gibt den Impuls da? Kann uns niemand sagen. Es ist die Treue unseres Gottes. Durch seinen Geist. Denn hier gilt, denn in ihm sind Leben und Weben wir alle, sagte den stoischen, epikureischen Philosophen in Athen. Also, bitte?
Der blinde Dorf.
Das ist der Geist da drin.
Der
Danke. Wie wachs ist geworden mein Herz? Was passiert dann? Es ist mein Herz zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. Buchstäblich gar nicht feststellbar. Damals beim Herrn Jesus. Was heißt das auf Deutsch? Mein Herz zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. Jetzt dürfen sich unsere treuen, begabten, prächtigen Übersetzer ein wenig schämen. Das Wort Eingeweide kommt in dieser Form und in Verbindungsformen im Neuen Testament etwa 50 Mal vor. Das Blankna. Und müsste immer mit Eingeweide oder das etwas mit Eingeweide zusammenhängenden Worten übersetzt werden. Begreiflich, Übersetzer, warum begreiflich? Die wussten, das kann ich doch den Frommen nicht zumuten, dass jetzt Paulus hier schreibt, seinem Philemon in Bezug auf den rausgelaufenen Knaben. Wer ist der? Wie hieß der?
Onesimus.
Onesimus. Philemon, erquicke meine Eingeweide. Oh, das darf ich meinen Lesern nicht zumuten. Also ich übersetze, erfreue mein Herz. Erfreue mein Inneres. So wie du, geliebter Bruder Philemon, die Eingeweide der Heiligen erquickst. Ich glaube, die Bibel, die Übersetzung würden wir gleich zurückbringen in den Laden, wo wir es gekauft haben. Ja. Solange wir nicht wissen, eben weil es uns durch die Übersetzungen verborgen ist, solange wir nicht Griechisch können und forschen in der Schrift, dass Gott gerade die Glieder des Leibes, die unanständig sind, steht so etwas, was? Die setzt ja gerade mit umso größerer Wohlanständigkeit vor unsere Augen. Und gerade der Begriff Eingeweide, und unter Eingeweiden versteht das Neue Testament Verdauungsorgane und Zeugungs- und Geburtsorgane. Also höchst intime und höchst, ja, eigenartige Organe. Gott ist mein Zeuge, Paulus, Kapitel 1 an die Philipper, wie ich mich nach euch allen sehne mit den Eingeweiden Jesu Christi. Und so könnten wir weiterfahren. Und immer mit Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. So. Und Gott hat diesen verachteten Gliedern an unserem Leibe Eingeweide vor Verdauungsarbeit leisten. Die einzigen Glieder an unserem Leibe, die das Unmögliche fertigbringen, Nach den Gesetzen des Kosmos zerfällt heute ein Stück Fleisch sich selbst überlassen, in wenigen Stunden oder Tagen der Fäulnis und dem Gestank. Ein Stück Fleisch, das ich aber gegessen habe, mir einverleibt habe, wird in den Eingeweiden, nur in den Eingeweiden, nur die haben die Ehre, schön aufgenommen, zerlegt und aus diesem sonst verwesenden Fleisch unsterbliches, unverwesentlich aufgesogen und werden zu einem Stück von meinem Leibe selbst. Kann das das berühmte Gehirn leisten? Kann das unser Herz leisten oder unsere Lungen? Alle die ehrbaren Glieder? Unfähig. Da gilt auch hier, was dem Gesetz des Kosmos umsonst unmöglich ist, das bringen nur die Barmherzigkeiten der Eingeweide unseres Gottes zustande. Halleluja, Amen. Das ist nicht nur im Neuen Testament so, sondern auch im Alten. Hier steht die Eingeweide, haben wir es gelesen, und im Hohen Lied, überall kommt das im Alten Testament auch vor. So. Aha. Oh ja, danke. Nur an einer Stelle im Neuen Testament sind die Übersetzer alle dem Grundtext und dem göttlichen Begriff und Inhalt des Wortes, das Plankna, treu geblieben dort beim Judas. Als er sich gehängt hatte, bezeugt er, kommt Petrus darauf zurück und sagt, dann ist er, als er sich gehängt hatte, heruntergestürzt und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Liebe Geschwister, ich sage jetzt nicht heute Abend, was das auf Deutsch heißt. So, danke dir. Wir dürfen weiterfahren in der Betrachtung von Psalm 22. Wir dürfen beachten, dass es genau der mathematischen Inspiration Gottes und des Heiligen Geistes entspricht, dass die Worte dieses Psalmes eben nun in Psalm 22 zusammengefasst sind. Was wir gestern Abend in dieser Beziehung beachten durften, ist auf dem Tonband festgehalten. Da dürfen wir einen Zeugen noch zu Beginn dieser Stunde beachten und anhören in Bezug auf die Zahl 22. Ein kleines Büchlein in unserem Gotteswort, Klagelieder. Passt das zur Zahl 22? Dieses Büchlein umfasst 5 Kapitel. Wir haben gestern gehört, das hebräische Alphabet besteht aus 22 Buchstaben. Dürfen wir sagen, aus diesen 22 hebräischen Buchstaben hat der Geist Gottes das ganze Alte Testament verfasst. Ich sage wieder, das heißt auf Deutsch unter anderem diese Verfassung des Alten Testamentes als hundertprozentiges Wort Gottes, Aussprüche Gottes durch den Heiligen Geist, allein bedeutete für unseren Gott, den Herrn Jesus, im Heiligen Geiste einen andauernden Leidensweg. andauernde Schmerzen, Geburtswehen. Was lesen wir im Psalm 8? Dein Wort, siebenfältig geläutert, indem es im Schmelztiegel, schmerzvolle Sache, siebenfältig geläutert, aus dem Himmel auf die Erde fällt. Klagelied, 5 Kapitel. Das erste Kapitel hat 22 Verse. Hat jemand etwas vergessen? Ich auch nicht. Und zwar so, dass der erste Vers beginnt mit dem ersten hebräischen Buchstaben und der zweite Vers mit dem zweiten hebräischen Buchstaben und der dritte Vers mit dem dritten hebräischen Buchstaben. Und wenn der 22. Buchstabe gekommen ist, 22. Vers im ersten Kapitel, dann ist das erste Kapitel aus. Das zweite Kapitel genauso. 22 Verse, je der Reihe nach, beginnt jeder Vers mit einem der 22 Buchstaben. Ich überspringe jetzt das mittlere Kapitel. Der Mittelfinger ist Symmetrieachse der 5 Finger. Stimmt das? Aha. Der entspricht dem in der Symmetrie und der dem in der Symmetrie. So. Das vierte Kapitel hat wieder 22 Verse. Und das fünfte, letzte Kapitel hat auch 22 Verse. Also haben die beiden ersten und die beiden letzten Kapitel, der 5 Kapitel, wie viel mal 22 Verse? 4 mal 22 gibt wie viel? Schwere Rechnung. Was? Gibt es 88? Ja, lest einmal Psalm 88. Lesen mal Psalm 88, lesen mal Psalm 44 und so weiter und so weiter. Unser Gottes Wort, haben wir gelernt, ist gleichzeitig die Rechnung unseres Gottes und die stimmt erst, wenn es stimmt, auf heller und pfennig. Was? Was? Ja, ich sage ja immer, also die Rechnung Gottes würde unmöglich stimmen, wenn der Adolf Heller nicht dabei wäre, wenn der Heller fehlen würde. Also, und jetzt das Mittlere. Symmetrieachse besteht aus 3 mal 22 Versen, gibt wie viel? Wieder schwere Rechnung. Wie viel gibt 3 mal 22? Wie viel? Aha, endlich klare Antwort. Mit wie vielen Seelen zog Jakob in den Schmelztiegel Ägyptens hinab? Nicht schwer, die Antwort zu geben, wenn wir jetzt bei der Zahl 66 angekommen sind. Stimmt. Hat jemand was vergessen? Aber alle Seelen, die nach Ägypten gezogen sind, waren wie viel? Wie viel?
70.
70, ja. Ja, was stimmt jetzt? 66 Seelen zogen mit Jakob hinab. Aber in Ägypten waren wie viele Seelen schon? War der Josef schon dort? Blöde Frage. Und wo sind denn Ephraim und Manasse geboren? Naja, und Jakob dazu, dann haben wir die 70. Ne? Stimmt die Rechnung Gottes? Wirklich ist auf heller und pfennig und sogar jedes Pünktchen darf nicht versäumt werden zu beachten. Denn wenn ein Pünktchen bei einem Buchstaben erscheint, dann ist das ein Dual, eine Verdoppelung der Sache. Doppelte Fruchtbarkeit spielt das eine Rolle im geistlichen Leben. Das heißt wieder die Symmetrie, doppelte Fruchtbarkeit muss da sein. Aha. Wie viel Mal kommt also die Zahl 22 vor in den Klageliedern? 7 mal 22 ergibt wie viel? Ist das die schwerste Rechnung? Ich darf schnell fragen, wie viele große Fische haben die Jünger gefangen, als Jesus geboten hat, zur Rechten das Netz auszuwerfen? Wie viel haben die gefangen? Wie viel? 153, und dann habe ich bedauert, wie schade, dass sie nicht 154 gefangen haben. Warum? Weil 7 mal 22 gibt 154. Ich war traurig, dass die einen zu wenig gefangen haben. Und wie ich weiterlese, nur weiterlesen. Kommen sie ans Ufer, ziehen das Netz ans Ufer, da ist einer bei einem Kohlenfeuer, und auf dem Kohlenfeuer war schon ein Fisch gebraten. Was heißt das auf Deutsch, liebe Geschwister? Wenn wir je in der Gegenwart des Herrn, wenn wir in die Gegenwart des Herrn treten, uns umsehen, da fehlt einer, ein 154. Dann wissen wir jetzt, was wir dann zu tun haben. Dann müssen wir beim Herrn selbst nochmal hinsehen, und der ist der Erste, den wir da unten als den Letzten betrachtet haben, den der Herr selber schmackhaft gemacht hat. Das ist unsere Bibel. Das ist unsere Bibel. 7 mal 22 Verse, 154 Verse in den Klageliedern. Ja, aber bitte, stimmt's, wenn ich jetzt sage, aber mit dem 154. Mal? Nein. Ist das Klagelied dann aus? Ja, in der Bibel ist es aus, ne? Nochmal die Frage, ist dann aus? Bleibt Erd und Himmel stumm? Ich habe doch eine Frage gestellt. Ist das Klagelied dann aus? Braucht aber viel. Ja, was heißt das? 154 bedeutet Ende der Leiden. Beginn der Herrlichkeit. Beweis, Offenbarung 1. Ist da der Herr in der Herrlichkeit? Sind da die Leiden für ihn vorbei? Jawohl. Wie viele goldene Leuchter sind um ihn herum? Sieben, ja. Wie viele Kelche sind an jedem einzelnen goldenen Leuchter angebracht? Ein Mittelschaft 4 und auf beiden Seiten an jedem 3. 9 und 9 gibt 18 und 4 gibt. Wie viel? 22. An einem goldenen Leuchter sind 22 Kelche. Und was bedeuten Kelche? Den Kelch, den ich trinken werde, könnt ihr nicht trinken. Ihr werdet ihn allerdings trinken. Was bedeutet Kelch? Leiden. Wenn an einem goldenen Leuchter 22 Kelche sind, wie viele Kelche sind denn an sieben Leuchtern? 7 mal 22. Heißt das? Leiden vorbei, Anbruch der Herrlichkeit. In mathematischer Präzision erfasst, im Worte Gottes und durch den Geist Gottes. Genügt?
Wenn sieben Leuchter sind, mit sieben Flammen.
Weiter?
Da gibt es auch 49, oder?
Wie viele Flammen sind denn da, wenn sieben Leuchter da sind? 7 mal 7? 49. Was fehlt nach 49? Oder was kommt nach 49? Schade, dass es 50 sind. Ne? Ja, ist denn Jesus kein Licht? In der Mitte. Er ist das 50. 50, Hall und Jubiläum. Vollendung in Herrlichkeit.
Joshua
Ben-Nun, Sohn der 50. Ja, also jetzt musst du mal schweigen, dann kommen wir nicht vorwärts.
Ja. Hab nur eins noch. In welchem Halbjahr leben wir jetzt?
Also. Also. Die eine Frage ist eine Frage wohl, aber Da könnten wir noch so den ganzen April beisammen bleiben, um hier anzufangen und ein wenig voranzukommen. Ja. Also habt ihr die Frage, wenn ich es gehört, in welchem Halljahr, in welcher Halljahrperiode leben wir heute? Erstens, von dem Jahr, wo das Wort ausging, Jerusalem wieder zu bauen, von wo aus Golgatha festgelegt worden ist, läuft jetzt zum 50. Mal eine Halljahrperiode von 49 Jahren. Und vom Beginn der des Feierns eines Halbjahres, nachdem sie im Land eingezogen waren, mussten sie noch jahrelang kriegen, bis sie Ruhe hatten. Und dann begannen sie, die Festvorschriften Gottes einzuhalten, also zu feiern. Und von dort ab läuft jetzt das 70. Mal eine Halbjahrperiode von 49 Jahren. Danke noch für die eine Frage und wir brauchen nicht mehr lange zu warten. Zweitens sind wir gestern etwas stehen geblieben beim Begriff Eingeweide. Da abschließend zu dem Begriff schlagen wir noch auf, damit wir es gesehen haben, Lukas 1, 78. Lukas 1, 78. Vers 77. Es ist Zacharias, der hier den Lobgesang spricht. Mitte Vers 76. Denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten. Da spricht er von Johannes dem Täufer. Um seinem Volke Erkenntnis der Rettung zu geben, in Vergebung ihrer Sünden. Und jetzt. Elberfelder, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Griechisch, durch die Eingeweide der Barmherzigkeit unseres Gottes. Das Plankna der Barmherzigkeit unseres Gottes. Zweite Stelle von vielen, Philipper 1, Vers 8. Mitte Vers 7. Sowohl in meinen Banden als auch in der Verantwortung und Bestätigung des Evangeliums, ihr alle, meine Mitteilnehmer, der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge.
Fortgang auf Kassette 2.